Hosianna, der König kommt. Alles wird sich beugen, wenn der König kommt. Mit Anmut und Ehre den Raum betritt. So haben wir gerade gesungen an diesem Palmsonntag 2023. Welch ein Tag wird das wohl sein, wenn der König kommt? Ich möchte heute mit uns eine Geschichte betrachten, wo Jesus, unser König, auch einen Raum betritt. Und wir werden sehen, wie Menschen unterschiedlich auf Jesus reagieren. Für mich ist das immer wieder ergreifend, gerade in dieser Zeit vor der Passionswoche, die Jesus-Geschichten zu lesen und mich gedanklich mit dem Mann, der das Fleisch gewordene Wort ist, mit unserem König zu beschäftigen. Und gleich am Anfang des Johannesevangeliums, da lesen wir doch diese bekannten Worte und das Wort, es wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als die des Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Diese Herrlichkeit des Herrn Jesus beschreibt Johannes 11 Kapitel lang in seinem Evangelium, indem er uns zeigt, wer Jesus ist, ausgehend von Galiläa bis nach Jerusalem, was er getan hat in seinem öffentlichen Dienst. Er berief seine Jünger, begegnete Männer und Frauen, die mit Namen genannt werden oder auch nicht benannt wurden. Er sprach mit einzelnen Menschen, aß mit ihnen, heilte Kranke, speiste Hungrige, weckte sogar Tote auf und redete immer wieder von dem Reich Gottes. Und im Grunde zeigt uns der Heilige Geist durch das Evangelium des Johannes, wer Jesus wirklich ist, wer der ist, der von sich sagen konnte, ich bin. Ich bin das Wort des Lebens, das Licht der Welt, die Tür, der gute Hirte, die Auferstehung und das Leben, der wahre Weinstock. Ich bin der Weg und die Wahrheit. Ich bin. Und die letzten 10 Kapitel des Johannesevangeliums nehmen uns dann mit in die Leidensgeschichte Jesu. Sie beschreiben sehr eindrücklich und detailliert die Passionswoche. Nur die 2 letzten Kapitel, das Kapitel 21 und 22 aus dem Johannesevangelium, dann handeln von der Auferstehung und der Zeit danach. Die Kapitel 12 bis 18 befassen sich also zum größten Teil mit dem, was Jesus die Jünger lehrte vor der Kreuzigung, mit den sogenannten Abschiedsreden, und mit dem, was er erlebte in dieser einen Woche. Und dieser zweite Teil des Johannesevangeliums, er wird eröffnet mit einer ganz beeindruckenden Geschichte, die mich erneut angesprochen hat, als ich sie letzte Woche gelesen habe. Es ist die Geschichte von der Salbung Jesu in Bethanien. Und ich habe den Abschnitt überschrieben: Erwartung, Liebe, Berechnung und Enttäuschung in Bethanien. Lass uns die Verse lesen. Johannes 12. 6 Tage vor dem Passafest kam Jesus wieder nach Bethanien, wo Lazarus wohnte, den er von den Toten auferweckt hatte. Dort wurde nun Jesus zu Ehren ein Festessen gegeben. Martha bediente. Und Lazarus war unter denen, die mit Jesus an dem Essen teilnahmen. Maria brachte ein Pfund echtes, kostbares Nardenöl, salbte Jesus damit die Füße und trocknete sie dann mit ihrem Haar. Der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Empört, sagte Judas Iskariot, der Jünger, der Jesus später verriet, warum hat man dieses Öl nicht verkauft? Man hätte 300 Denare dafür bekommen und das Geld den Armen geben können. Er sagte das nicht etwa, weil ihm die Armen am Herzen lagen, sondern weil er ein Dieb war. Er verwaltete die gemeinsame Kasse und entwendete immer wieder etwas von dem, was hineingelegt wurde. Lass sie, erwiderte Jesus. Dadurch, dass sie dieses Öl aufbewahrt hat, konnte sie mich im Hinblick auf den Tag meines Begräbnisses salben. Arme, um die ihr euch kümmern könnt, wird es immer geben. Mich aber habt ihr nicht mehr lange bei euch. Diese Begebenheit, sie wird uns auch von den Evangelisten Matthäus und Markus erzählt. Allerdings wird sie von ihnen nicht chronologisch eingeordnet und so finden wir bei ihnen keine konkrete Zeitangabe. Anders hier bei Johannes. Er sagt uns, dass Jesus 6 Tage vor dem Passa nach Bethanien kam. Das heißt, eine Woche vor dem ersten Karfreitag, vor dem Sabbat, also auch am Freitagabend, muss Jesus in Bethanien mit seinen Jüngern eingetroffen sein. Und ich denke, das Erste, was wir hier in diesem Abschnitt erkennen können, ist eine gewaltige Erwartung, die sich auf Jesus richtete. In einer Woche sollte das Passa gefeiert werden. Das Passa war doch das Fest der Erlösung. Es war das Fest, an dem die frommen Juden sich sicherlich voller Sehnsucht auch an die messianische Erlösung dachten oder sich die wünschten. Wie schön wäre es, wenn der verheißene Messias kommt und sein Reich aufrichten würde und die römische Besatzung ein für allemal zu Ende wäre. Und dann war da dieser Jesus aus Nazareth, dieser besondere Rabbi, der nicht nur vollmächtig mit Kraft lehren konnte, sondern der auch schon viele eindrucksvolle Wunder getan hatte. Könnte er der Messias sein? Könnte er der sein, der uns von den Römern befreit, der uns unsere Würde wieder zurückgibt, der uns ein besseres Leben schenkt? Immerhin hatte er Lazarus, den Bruder von Martha und Maria, von den Toten auferweckt. Dieser Jesus, er hat doch bewiesen, dass er Macht hat, sogar über den Tod. Der könnte doch der Gesalbte sein. Vielleicht wird er das messianische Reich bald aufrichten. Solche Erwartungen werden viele Menschen damals an Jesus gehabt haben. Und nun war Jesus nach Bethanien gekommen und seine Freunde, sie haben ein Festmahl für ihn organisiert. Von Matthäus und Markus wissen wir, dass dieses Mahl nicht im Haus der Lazarusgeschwister stattfand, sondern im Haus Simons des Aussätzigen. Dieser Name, der Aussätzige, kann ja nur bedeuten, dass dieser Simon früher aussätzig war, jetzt aber geheilt war. Wäre er noch aussätzig gewesen, dann hätte er eigentlich seinen Wohnort verlassen müssen, außerhalb der Stadt leben müssen. Wer weiß, vielleicht hatte Jesus ihn mal früher, als er in Bethanien war, geheilt, diesen Simon. Wir wissen es nicht genau, möglich wäre es. Im Haus des Simon wird also dieses Gastmahl vorbereitet. Und wenn wir zu den hier mit Namen erwähnten, die vier Bethanienjünger noch, die 12 hinzuzählen, die zum Jüngerkreis gehörten und diese Jünger aus Bethanien, dann kommt man mindestens auf 17 Teilnehmer an diesem Festmahl. Und Johannes fügt hinzu, Martha bediente. Wie hätte es auch anders sein können? Sie war doch diejenige, die immer ein Auge für die praktischen Dinge hatte. Sie sah, was erledigt werden musste. Wenn man Gäste hat, dann muss man denen auch was vorlegen. Die müssen auch was essen. Es gibt kein Festmahl ohne Arbeit, wissen wir alle. Aus diesen Versen erfahren wir also, dass hier in Bethanien Jesus gute Freunde hatte, die zu ihm hielten und die mit diesem Festmahl ihn auch ehren wollten. Und die Frage bleibt offen, ob dieses Fest schon eine Art Vorfeier sein sollte, die aus der Erwartung heraus auch organisiert wurde, dass Jesus bald sein Reich aufrichten würde. Oder war es einfach nur aus Dankbarkeit, dass ein Simon geheilt wurde und ein Lazarus auferweckt? Wir wissen es nicht genau. Wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht etwas in den Text hineinlesen, was da nicht steht. Aber dass damals viele Menschen große Erwartungen an Jesus richteten, das steht außer Frage. Die meisten erwarteten einen Erlöser, der ihnen ein besseres Leben hier auf dieser Erde schenken wird. Das bringt mich zu den Fragen, welche Erwartungen haben Menschen heute an Jesus, wenn überhaupt? Es gibt viele Menschen, die erwarten gar nichts von Jesus, weil sie ihn schlichtweg ignorieren. Es spielt überhaupt keine Rolle. Feiertage hin, Feiertage her, ja, das ist eben Tradition. Heute ist Palmsonntag und in einer Woche ist Ostern. Gehört eben zu unserem christlichen Background, dass man das feiert. Aber wie viel denkt man wirklich über Jesus nach? Welche Erwartungen hat man überhaupt an ihn? Ich muss so denken, in dieser Zeit, die letzten Jahre sind ja richtig gebeutelt von Krisen. Eine Krise jagt die nächste. Zunächst die Pandemie, dann dieser schreckliche Krieg in der Ukraine. Wir haben eine Energiekrise, alles wird teurer, die Zeiten verändern sich. Und man könnte meinen, wenn man in so aufgewühlten Zeiten lebt, dass dann auch die Erwartungen irgendwie steigen werden. Erwartungen, dass man denkt, was kommt danach und was passiert da? Und gibt es vielleicht doch einen Gott? Ich weiß nicht, wie ihr das erlebt, aber ich habe nicht den Eindruck, dass irgendwie ein großer Hunger oder eine große Erwartung, ein Suchen da wäre. Nach dem Göttlichen. Mit welchen Erwartungen kommen aber wir zu ihm? Kommen wir zu ihm, weil auch wir uns erhoffen, dass unser Leben mit ihm uns einfach hier besser gelingen wird. Kommen wir zu ihm, weil wir uns auch mehr Erfolg und vielleicht auch mehr Wohlstand und mehr Frieden, mehr Segen wünschen. Klar, das dürfen wir uns wünschen. Aber wenn das Erste ist und das Einzige, dann weiß ich auch nicht. Oder kommen wir einfach mit dieser Erwartung, weil wir erkannt haben, wer er wirklich ist, die zweite Person der Gottheit, die uns zeigt, wie der Vater ist. Und wir von dieser Person einfach überwältigt wurden. Und wir ihn einfach in unseren Herzen erfahren haben und deshalb auch staunen können über das, wer er ist. Menschen kommen mit unterschiedlichen Erwartungen zu Jesus. Diese vier, die uns hier genannt werden, wollten Jesus mit einem Festmahl ehren. Eine Person strahlt in unserer Geschichte besonders hervor. Es ist Maria, die Schwester von Martha und Lazarus. Johannes hatte eigentlich schon zu Beginn des 11. Kapitels von dieser Salbung gesprochen oder er hat hingedeutet. Ja? Und aus dem Lukas-Evangelium wissen wir, dass Maria eine ganz besondere Beziehung zu Jesus hatte, wenn er zu Gast war in ihrem Haus, im Hause Lazarus, sage ich jetzt einfach mal, dann war sie es, die sich zu den Füßen Jesu legte und aufmerksam zuhörte. Es führte einmal sogar dazu, wir kennen diese Geschichte, dass ihre Schwester Martha sich darüber ärgerte. Maria sitzt da und tut nichts, hört zu und ich muss hier in der Küche schuften. Das geht nicht, das ist nicht fair, ihr erinnert euch. Wisst ihr auch, was die Worte sind, die Jesus dann Martha sagte? Er sagt zu ihr, Maria hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen wird. Maria hat gewählt, auf die Worte Jesu zu hören. Sie hatte verstanden, was wichtig war und davon wollte Jesus sie nicht abbringen. In unserem Text heute zeigt sie uns, was eine herzliche Liebe oder auch Hingabe, hingebungsvolle Liebe bedeutet, das ist das Zweite, was ich hier beleuchten möchte. Es ist so, wie ein Juwelier seine Diamanten auf schwarzem Samt präsentiert. So platziert, glaube ich, der Heilige Geist und sein menschlicher Schreiber Johannes den Glanz der Liebe von Maria zu unserem Herrn zwischen den ganzen dunklen Machenschaften der religiösen Leiter und auch der falschen Erwartungen von Seiten der Jünger. Da wird also ein Kontrast uns vor Augen gestellt. Maria, was für eine hingebungsvolle Liebe sehen wir bei ihr. Sie brachte ein Pfund echtes, kostbares Nardenöl und salbte Jesus damit die Füße und trocknete sie dann mit ihrem Haar. Und der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Erstens, bevor wir uns der inneren Bedeutung dieser Handlung zuwenden, noch kurz die äußeren Einzelheiten hier betrachten. Ein Pfund umfasste damals ca. 327 Gramm Und Salböle, die wurden in so langstieligen Salbenfläschchen aufbewahrt, die vorwiegend aus Alabaster, also einem harten, marmorähnlichen Gips, gefertigt waren. Um das Öl ausgießen zu können, musste man diesen dünnen, schmalen Hals des Salbenfläschchens abbrechen. So beschreibt es Markus in seinem Evangelium. Und dann wurde dieses echte, kostbare Öl, das Maria zur Salbung verwendete, aus der Wurzel einer in Indien wachsenden Pflanze gewonnen. Ich habe gelesen, dieses Nardenöl soll ähnlich wie Lavendel duften. Es steht mit Myrrhe und Balsam an der Spitze der kostbaren Wohlgerüche. Maria zerbricht also dieses Alabasterfläschchen und beginnt das Öl auf das Haupt Jesu zu gießen. Von Matthäus und Markus wissen wir, dass sie auch sein Haupt salbte. Und Johannes, er erwähnt ergänzend das Besondere, sie salbte auch seine Füße und sie beginnt diese mit ihrem langen, offenen Haar zu trocknen. Das muss Johannes so bewegt haben, dass er zweimal erwähnte, wie schon gesagt, hier und auch in Kapitel 11, Vers 2. Maria aber war es, die den Herrn mit Salböl salbte und seine Füße mit ihren Haaren abtrocknete. Absolut erstaunlich, was diese Frau hier tut. Denn die jüdische Sitte, die verbot eigentlich einer Frau, sich in der Öffentlichkeit mit unbedecktem Haupt und dann auch noch aufgelösten Haaren zu zeigen. Und ich habe mich gefragt, was wird wohl Maria bewogen haben, eigentlich ähnlich aufzutreten, das zu tun, was auch die Sünderin in Lukas 7, Vers 38 tat. Aller Wahrscheinlichkeit nach kannte Maria diese Begebenheit. Und sie kannte auch die Lektion, die Jesus zu diesem Anlass lehrte, wo die Sünderin ihn gesalbt hat, zu einem ganz anderen Zeitpunkt. Ihre viele Sünden sind vergeben. So sagt es Lukas 7, Vers 47, könnt ihr das nachlesen. Ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Hatte Martha auch so eine starke, tiefgehende Sündenerkenntnis angesichts der Sündlosigkeit des Herrn Jesus? Ich denke schon. Dass sie Jesus mit diesem sehr teuren Öl salbt und dann mit ihren Haaren seine Füße trocknet, ist ein Zeichen größter Liebe und auch Demut und auch Hingabe. Sie drückt damit aus, dass ihr für den Herrn Jesus nicht zu kostbar war. Ihre ganze Lebensversicherung sozusagen hatte sie in einem Augenblick aufgegeben. Die Anwesenden, das heißt Judas als Wortführer, aber auch die anderen Jünger waren empört. Und sie fingen an zu rechnen. Der Wert des Öls war etwa 300 Denare wert. Das ist gleichbedeutend mit etwa einem Jahresgehalt eines durchschnittlichen Arbeiters. Das muss man sich mal vorstellen. Die schüttete den Wert von 30.000 Euro in wenigen Sekunden über Jesus aus. Sie gab das Beste, was sie hatte. Ich habe gelesen, dass so ein kostbares Öl oft auch wie ein Erbstück behandelt wurde. Also es wurde von einer Generation zur nächsten weitergereicht. Einiges wurde benutzt, besonders bei Beerdigungen, und dann wieder umgefüllt und dann in so einem Alabasterfläschchen versiegelt. Und man kann davon ausgehen, dass so ein Öl auch einen gewissen ideellen Wert hatte, nicht nur materiellen. Es war auf jeden Fall etwas, was man entgegennahm, bewahrte, weiterreichte. Und jetzt sehen wir hier Maria, wie sie bereit ist, das aufzugeben, zu verschenken. Maria gab vom Besten, was sie hatte, alles an Jesus. Sie schüttete alles über ihn aus. Und offensichtlich spielte es für sie keine Rolle, was Judas oder die anderen oder ihre Geschwister denken würden. Für sie war klar, Jesus ist all dessen wert, was wir besitzen und was wir sind. Im Grunde hat sie durch diese hingebungsvolle Tat der Liebe genau das ausgelebt, was ich nenne es mal so im Glaubensbekenntnis Israels stand. Du sollst deinen Herrn lieben von deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und aus all deiner Kraft. Das wurde da sichtbar. Johannes bemerkt noch, dass das ganze Haus von dem Duft des Salböls erfüllt war. Meine Lieben, ist uns das bewusst? Kein Haus wird wohl vom Wohlgeruch erfüllt wie das, in dem Jesus der ihm gebührenden Platz einfach eingeräumt wird. Der Bibeltext fordert uns also heraus, dass wir uns fragen, was ist uns Jesus wirklich wert? Was empfinden wir für ihn? Wie kommt unsere Hingabe, unsere Liebe zu ihm zum Ausdruck? Sind wir bereit, auf Dinge, die kostbar sind, zu verzichten, weil er uns das Kostbarste ist? Ich möchte uns ermutigen, uns in dieser Karwoche wirklich mit der Person des Herrn Jesus in der Stille zu beschäftigen. Wir können nur staunen, Ewald hat das ja in der Anmoderation schon angesprochen, wir können nur staunen, wenn wir genau hinsehen. Und wir können nur genau hinsehen, wenn wir uns die Zeit dazu nehmen. Es ist ja immer die Gefahr in den Feiertagen oder vor den Feiertagen, das wissen wir alle, ja, ob es Weihnachten oder Ostern ist, dass man dann so schnell in diesen Hektikmodus schaltet. Es muss noch so viel erledigt werden, die Bude muss geputzt werden, gleich auch schon mal den Frühjahrsputz anregen und tun. Und dann wird gebackt und gekocht und dies und jenes. Und man ist so beschäftigt. Und man hat nur so viel Zeit, jeder von uns. Und das wäre doch der Sinn der Karwoche, dass wir gerade verstärkt in dieser Zeit auf Jesus sehen und darüber nachdenken, wie kostbar er uns eigentlich ist, was er uns bedeutet. Es gibt auch Leute, die in der Fastenzeit auch auf Dinge verzichten. Das ist eigentlich auch keine schlechte Tradition. Aber ich möchte uns ermutigen, einfach auf Jesus zu sehen. Und uns auch Gedanken darüber zu machen, was kann ich tun oder wie kann ich meine Liebe zu meinem Herrn auch durch eine konkrete Tat ausdrücken. Das kann auch bedeuten, dass man seinen Tagesablauf so plant, vielleicht früher aufsteht als sonst, um mehr Zeit für das Bibellesen und das Gebet zu haben. Aus Liebe zu ihrem Herrn war Maria bereit, etwas Kostbares, etwas Wertvolles zu opfern. Und im schärfsten Gegensatz zur Liebe der Maria steht das, was im Kreis der Zwölf gedacht und gesagt wird. Matthäus und Markus wiederum, die berichten uns, dass auch die anderen aus dem Jüngerkreis diese Tat als Verschwendung ansehen. Dass Johannes hier nur Judas erwähnt, das könnte auch bedeuten, ja, klar, Judas war der Kassenwart und er war vielleicht auch hier der Wortführer, der Jünger. Aber durch seine Bemerkung erkennen wir, wie er einfach durch eine egoistische Berechnung bestimmt war. Empört, sagte Judas Iskariot, der Jünger, der Jesus später verriet, warum hat man dieses Öl nicht verkauft? Man hätte 300 Denare dafür bekommen und das Geld den Armen geben können. Hier erfahren wir nochmal ganz klar, wie viel dieses Nardenöl wert war. Ein Denar war ein zufriedenstellender Tageslohn für einen Arbeiter. Man hätte also um den Preis eine mehrköpfige Familie gut ein Jahr lang ernähren können. Und das Verhalten hier, oder die Reaktion von Judas und auch der anderen Jünger, ist ja rein menschlich irgendwo verständlich, oder? Jesus will doch, dass wir den Armen helfen. Und jetzt lässt er es zu, dass diese Frau dieses ganze Öl auf einen Schlag verschwendet. Ich kann mir die irritierten Gesichter, nicht nur von Judas, sondern auch von den anderen Jüngern gut vorstellen. Was hätte man mit 30.000 Euro nicht alles an sozialen Diensten leisten können? Dass Judas noch andere Hintergedanken hatte, das wird dann in Vers 6 erläutert. Er sagte, dass nicht etwa, weil ihm die Armen am Herzen lagen, sondern weil er ein Dieb war. Er verwaltete die gemeinsame Kasse und entwendete immer wieder etwas von dem, was hineingelegt wurde. Eine kurze Notiz, aber man kann einiges daraus entnehmen oder zumindest gibt es etliche Fragen, die hochkommen. Erstens erfahren wir hier, dass Jesus und seine Jünger von Spenden oder Almosen lebten und eben auf die tägliche Versorgung durch den himmlischen Vater angewiesen waren. Aber obwohl sie Almosenempfänger waren, gaben sie selbst Almosen an andere weiter. Und was mir hier beim Lesen dieses Abschnitts auch noch durch den Kopf ging, war, obwohl Jesus das Herz des Judas kannte und auch von seinem zukünftigen Verrat wusste, hat er ihm trotzdem die ganze Geldverwaltung überlassen. Und interessant ist auch, dass Judas als Kassenwart nicht zum geistlich engsten Kreis der Jünger zählte. Wer war der engste Kreis der Jünger? Petrus, Jakobus, Johannes, zumindest diese drei nahm er öfters mal extra mit, ja? Diese Beobachtungen, die lassen mich annehmen, dass Geld für Jesus nicht wirklich eine große Rolle spielte. Und ihr Lieben, ich denke, es darf auch in unserem Leben nicht eine so große bedeutende Rolle einnehmen. Es darf uns dienen, aber es darf uns nie beherrschen. Es ist nice to have und man braucht auch die Leute im Reich Gottes, die viel Geld haben, Wenn sie großzügig sind, dann dient es zur Ausbreitung des Evangeliums. Ich beneide niemanden, der ein bisschen mehr hat. Ich freue mich, wenn die, die mehr haben, großzügig geben. Aber es muss den richtigen Platz einnehmen, auch auf unseren Lebensprioritäten. Judas, der hatte ein Problem im Geld. Es ist erstaunlich, er hat sich also wirklich getraut, da sich persönlich an der gemeinsamen Kasse zu bereichern. Für ein Zehntel dieses Wertes wird er ein paar Tage später Jesus verraten. Welch ein schreiender Gegensatz bildet er zu Maria. Auf der einen Seite sehen wir Maria, die sich vom Egoismus des Besitzenwollens löst und alles Jesus geben will. Spielt keine Rolle. Das ganze Öl, hier, ich salbe meinen Herrn damit. Auf der anderen Seite einen Judas, der diesem Egoismus total verfällt und Jesus möglichst wenig geben will. Hier ein Mensch, der nicht genug staunen kann über seinen Herrn, der seinen Herrn vor Augen hat. Dort ein Mensch, der nur sich selbst sieht und seinen Vorteil und sich selbst im Auge hat. Das Erschreckende ist, dass diese egoistische Berechnung eines Judas sich so fromm ausdrücken kann. Man hätte ja das Geld den Armen geben können. Das muss doch richtig sein. Möge Gott durch seinen Geist uns sofort zeigen, wo wir in der Gefahr stehen, dass sich in unseren Herzen solche egoistischen Berechnungen eines Judas einschleichen und wir nicht frei sind von dem Geld. In Vers 7 und 8 sehen wir die Reaktion Jesu. Ich habe diese Verse mit den Worten umschrieben, eine notwendige Enttäuschung kommt von Jesus. Lass sie, erwiderte er. Dadurch, dass sie dieses Öl aufbewahrt hat, konnte sie mich im Hinblick auf den Tag meines Begräbnisses salben. Armen habt ihr immer bei euch, um die ihr euch kümmern könnt. Mich aber habt ihr nicht mehr lange bei euch. Man liest diese Worte und für mich klingen sie voller Ruhe, aber sie legen so eine Mauer der Geborgenheit um Maria und weisen Judas und mit ihm auch den ganzen Zwölferkreis zurecht. Die zweite Hälfte von Vers 7 ist nicht einfach zu übersetzen. Wie konnte Maria Jesus im Hinblick auf den Tag seines Begräbnisses salben? Die Ausleger sind sich nicht ganz einig, wie man diesen Vers hier verstehen soll, weil auch der griechische Wortlaut nicht ganz eindeutig ist. In den Kommentaren wird darüber diskutiert, ob Maria wirklich ernsthaft in Erwägung gezogen hat, dass Jesus in Jerusalem von den Juden auch umgebracht werden könnte. Und deshalb hat sich Jesus mit dieser kostbaren Nade gesalbt. Oder ob sie genauso wie die anderen Jünger überhaupt nicht dran gedacht hat und Jesus interpretiert ihre Tat im Lichte dessen, was er wusste, dass es geschehen wird in dieser Woche. Schwierig. Aber ich frage mich, könnte es wirklich nicht sein, ist es nicht möglich, dass Maria in der Tat wusste, was sie tat? Es kann durchaus möglich sein, dass sie eine begründete Vorahnung hatte. Wenn das stimmen sollte, wenn das stimmt, dann war sie die einzige Jüngerin, die etwas Wichtiges verstanden hatte. All die anderen, die hatten nicht begriffen, dass Jesus wirklich sterben würde. Nein, Jesus, du darfst nicht sterben. Wir werden dich mit dem Schwert verteidigen. Außerdem, das wissen wir auch aus den Evangelien, bewegte folgender Gedanke damals die Jünger. Wisst ihr noch, was die gedacht haben? Welcher von uns wird wohl der Größte sein im Reich Gottes? Die hatten ganz andere Ambitionen und Gedanken. Wenn Maria wirklich wusste, dass er sterben wird und dass sie diese Salbung nicht nur aus Liebe und Hingabe an ihren Jesus vollzog, sondern auch im Hinblick auf seinen Tod, dann müssen wir uns fragen, wie konnte sie das wissen? Und darauf gibt es nur eine Antwort. Er hat es ihr gesagt. Und sie hat genau hingehört. Maria kannte Jesus wie kein anderer. Sie war diejenige, die zu seinen Füßen auf seine Worte hörte. Und damit wird deutlich, Menschen, die in der Stille auf Jesus hören, kennen Jesus am besten. Für die Anwesenden muss dieses Wort Jesu vom Begräbnis sehr bestürzend geklungen haben, weil da offensichtlich diametral entgegengesetzte Erwartungen aufeinander prallen. Die Mehrzahl aller Anwesenden, sie denkt an die Aufrichtung des messianischen Reiches für Israel. Jesus denkt an seinen Tod. Und offensichtlich muss er einige Täuschungen beseitigen. Das bedeutet doch enttäuschen. Er, der gerade wie ein König gesalbt wurde, er muss zuerst für die Seinen sterben. Wer also vordergründig Triumph von ihm erwartet, der muss enttäuscht werden. Wer aber auf ihn als den Erlöser vertraut, der wird niemals enttäuscht. Ob die Jünger diese Leidensankündigung verstanden haben, ist sehr zu bezweifeln. Aber was Jesus hier seinen Jüngern deutlich macht, und das finde ich auch ein sehr, sehr wertvoller Gedanke, ist, dass jede Stunde in der Geschichte ihre eigene Priorität hat. Maria hatte nur einmal die Gelegenheit, dieses Öl für ihn zu verwenden. Und das sollte uns daran erinnern, dass geistliche Gelegenheiten vorübergehen können. Und deshalb sollten wir niemals zögern, für unseren Herrn jetzt zu tun, was wir tun können. Maria in ihrer hingebungsvollen Liebe erfüllte den Willen Gottes und wurde für uns zum Vorbild. Möge Gott es schenken, dass unser Leben wirklich durchdrungen ist von dankbarer Liebe und Leidenschaft und Sehnsucht für Jesus. Und dass wir, wie Maria, die Gemeinschaft mit unserem Herrn suchen und genießen in der Stille, im Gebet, beim Lesen seines Wortes. Nichts soll uns kostbarer sein auf dieser Erde als Jesus. Nichts soll uns mehr bedeuten, als ihn zu ehren mit allem, was wir sind und haben. Und wenn wir uns ihm ganz hingeben, wird unser Leben ein Segen sein, ein Wohlgeruch für Gott und auch für andere. Lass uns beten.